Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet, wie ich es schon in der Schweizer Sendung gesagt habe, in den frühen Morgenstunden des Montags, 15. Dezember 2025, und zwar in einem Wiener Hotelzimmer unweit des Doms, unweit der Innenstadt, die hier in herrlichster Weihnachtsbeleuchtung strahlt, auch noch spät und mitten in der Nacht. Warum Wien? Ich war gestern in einer Diskussionssendung beim ORF zum Thema der nationalen Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten von Amerika. Was bedeutet diese Strategie für die EU? Was bedeutet sie für Europa? Und mein Kurzfazit lautete, diese Strategie ist ein Albtraum für die EU, aber möglicherweise ein Segen für Europa. Und die Absurdität besteht ja darin, dass die Amerikaner jetzt die Europäer sozusagen zum Frieden zwingen müssen, wobei nicht die Europäer, sondern vor allem die EU-Politiker, die sich zusehends in Gegensatz bringen zu einer sich verbreitenden Stimmung und auch einem Willen von immer mehr Europäern, die eben diesen Krieg beenden wollen, diesen sinnlosen Krieg, der viel komplexer ist in seinen Entstehungszusammenhängen, als wie uns da weiß gemacht wird. Aber eben, das sind noch Gedankengänge, die vor allem in den Führungsetagen der Europäischen Union mit Vehemenz weggewiesen und weggeschoben werden. Was sind die Nachrichten? Was sind die großen Schlagzeilen? Ja, der Anschlag auf ein jüdisches Fest in Australien an der Bondi Beach in Sydney bestimmt auch in deutschen Medien die Nachrichten. 16 Tote, zwei Schützen mit automatischen Waffen. Fürchterliche Szenen da. Ein Exekutionskommando, das einfach auf friedlich freiende jüdische Australier ballert mit also sehr professionell anmutenden Waffen. Und unglaublich dann in dieser Finsternis seine Heldentat. Ein Passant hat da einen der Schützen überwältigt, ihn von hinten attackiert, ihm das Gewehr weggenommen, wurde dann angeschossen vom zweiten Schützen, aber konnte wenigstens einen daran hindern, noch mehr Schüsse abzugeben. Offensichtlich ist dieser Held, Kämpfer, ist außer Lebensgefahr. Also die Schüsse sind nicht so gefährlich zum Glück gewesen, wie sie hätten sein können. Unglaublich, ich habe das in der Schweizer Ausgabe auch schon gesagt, dieser Anschlag vermutlich, obwohl wir noch nichts Näheres wissen, vermutlich im Zusammenhang zu sehen mit der ganzen Situation im Gaza-Krieg. Und die israelische Regierung hat da schwere Vorwürfe erhoben gegen die australische Regierung. Sie habe zu wenig unternommen, um eben bereits antisemitisch motivierte Demonstrationen, Umzüge, auch Entladungen von verbaler Gewalt auf Australiens Straßen zu stoppen. Und das sei gewissermaßen die Saat dieser Nonchalance im Umgang mit Antisemitismus. Friedensgespräche in Berlin, eine einseitige, wenn auch hochkarätige Delegation von Vertretern der Vereinigten Staaten, der Ukraine, und ab morgen sollen dann auch die EU-Staatschefs dabei sein. Friedensverhandlungen ohne Russland. Die EU hat hier die Möglichkeit, sich der Illusion hinzugeben, dass sie eigentlich matchentscheidend sei. Zum Glück ist sie das nicht, wobei die EU-Europäer mir da allzu viel Sand ins Getriebe schütten, auch mit unrealistischen Forderungen einen Frieden faktisch sabotieren. Die EU hat ja bis vor kurzem noch gesagt, es dürfe keine Gebietsabtretungen geben, eine Position des deutschen Bundeskanzlers, eines Bundeskanzlers, der in einer großen Ansprache am CSU-Parteitag in München gesagt hat, beziehungsweise den russischen Präsidenten Putin auf die gleiche Stufe gestellt hat wie den deutschen Diktator Hitler. Er hat gesagt, mit Rückblende auf das Jahr 1938, man müsse den Ukraine-Krieg in diesem Kontext Kontext sehen, also wie damals die Deutschen, die Nazi, das Sudetenland wieder integriert hätten, und mit dem Sudetenland hätten sie ja nicht aufgehört, sondern dann weitere Länder angegriffen, und das sei im Grunde die Agenda des russischen Präsidenten. Finde ich ziemlich kühn, wenn ein deutscher Regierungschef an die Adresse der Russen so etwas sagt, ist Ausdruck jenes ja mittlerweile sich sehr stark von der Realpolitik abgekoppelt habenden Moralismus, dieser Dämonisierungspolitik, die natürlich nichts dazu beiträgt, dass dieser Frieden früher zustande kommt, dass man diesen Krieg beenden kann. Im Gegenteil, damit gießt man nur Öl ins Feuer. Und es sind ja auch Aussagen, die dann seltsam folgenlos bleiben, weil wenn man es schon so sieht und wenn man sich wähnt da einem neuen Hitler gegenüber, dann müsste ja der deutsche Kanzler auch entsprechend Churchill Blut, Schweiß und Tränen die Konsequenz ziehen, eine Generalmobilmachung anzuordnen. Gegen einen Hitler kann man ja nicht einfach nur mit einem Stellvertreterkrieg und etwas Waffen schicken, die man selber zum Teil gar nicht hat, bestehen wollen. Also Sie merken, hier geht natürlich die ganze Rhetorik hinten und vorne nicht auf. Nun, was kommt in diesen Friedensgesprächen in Berlin zustande? Es wird wohl darum gehen, die Amerikaner werden versuchen, die Europäer und Zelensky auf die Linie der USA zu bringen. Ob ihnen das gelingt, wir werden es sehen. Die Amerikaner und die Russen sind die eigentlichen Akteure. Zelensky verlangt Sicherheitsgarantien, die seien sehr, sehr wichtig. Die Russen haben vermeldet, sie würden nichts Gutes oder kaum Gutes erwarten. Zelensky will die beiden Oblasten Luhansk und Donetsk nicht räumen, also seine Truppen dort nicht abziehen. Das sei unfair, hat er gesagt. Er sei aber zu Kompromissen bereit. Ein NATO-Beitritt seines Landes ist offenbar wieder vom Tisch. Das war schon bei den ersten Verhandlungen im April 2022 der Fall. Er fordert einen würdevollen Frieden, und der amerikanische Präsident möchte bis Weihnachten hier einen Deal, eine Lösung haben. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Vielleicht hat man bis Weihnachten eine Art gemeinsame Absichtserklärung. Wir werden sehen. Es wäre toll, wenn sich die Amerikaner hier durchsetzen könnten, zusammen mit Russland. Und die EU, das wird jetzt wieder einmal ganz deutlich, die EU fordert im Grunde den Krieg gegen Russland, den sie selber aber nicht führen will. Man ist ja nicht bereit, selber diesen Krieg zu führen. Man möchte ihn im Stellvertreterkrieg-Modus führen. Und das ist die wesentliche Unernsthaftigkeit, die Unstimmigkeit auch dieser ganzen EU-Position. Der Harvard-Stratege Dominic Moisy im großen Interview in der Zeitung Die Welt, und er sagt, die US-Sicherheitsdoktrin, diese National Security Strategy, sei ein definitiver Bruch zwischen Europa und den USA, und vor allem sei es eine Art Kulturkrieg der Amerikaner gegen Europa. Und hier muss man kritisch einwenden, ich glaube nicht, dass diese Strategie ein Kulturkrieg gegen Europa ist. Im Gegenteil, ich glaube, diese Strategie ist potenziell ein Segen für Europa, ist im Einklang mit europäischen Werten, der Vielfalt, der Freiheit, des Wettbewerbs, der Demokratie. Aber man kann diese Strategie vielleicht etwas als eine Kriegserklärung gegen die EU, zumindest als einen Albtraum, für die EU und die Eurokraten interpretieren. Das sehen natürlich gewisse prominente EU-Politiker ganz anders. Daniel Cohn-Bendit zum Beispiel, der prominente Grüne, er vergleicht die Friedensverhandlungen zwischen Trump und Putin mit dem Hitler-Stalin-Pakt. Und wenn man natürlich in dieser Eskalationsstufe rhetorisch dabei ist, fragt man sich einmal mehr, ja gut, wenn das Hitler-Stalin ist, ja warum mobilisiert man da nicht Truppen? Warum setzt man sich nicht dafür ein, selber mit der Waffe zu kämpfen? Warum müssen dann die Ukrainer sterben für diese Freiheitskampfleistung, die man da angeblich fordert mit Blick auf diese Konfliktzone. Also auch hier, das ist diese überschießende, überzogene Rhetorik, die eben nicht meines Erachtens gedeckt wird durch die tatsächlichen Verhältnisse. Markus Söder, der CSU-Chef, hat das schlechteste Ergebnis seiner Zeit als Vorsitzender der CSU eingefahren am samstäglichen Parteitag in München. Und auch er, ein Mann der großen Rhetorik, der großen Worte, mit Blick auf die deutsche Innenpolitik, hat er gesagt, wir dürfen kein zweites Weimar werden. Damit setzt er die AfD den Nationalsozialisten gleich. Noch einmal so ein hanebüchener historischer Vergleich oder eine historische Gleichsetzung. Kanzler Merz hat eine Rede gehalten, die in der ersten Hälfte sich sehr stark auf die Wettbewerbsfähigkeit oder die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands konzentrierte, im zweiten Teil dann die Geopolitik. Und dort sind meines Erachtens so viele Irrtümer drin, dass man etwas daran zweifelt, ob dieser Politiker wirklich die Wirklichkeit im Blick hat oder vielleicht etwas anderes. Und wo es dann eben nicht aufgeht, ist, wenn ein deutscher Regierungschef zum einen sagt, in Russland, in Moskau ist quasi ein neuer Hitler am Werk, der da nicht aufhört, fällt die Ukraine, sind wir die Nächsten, aber gleichzeitig sagt, aber unsere oberste Priorität ist die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit. Also das geht einfach nicht auf. Also entweder Sie sind mit einem tödlichen Feind konfrontiert, da müssen Sie militärisch alles daran setzen, auch selber da in den Kampf einzusteigen, weil sonst verlieren Sie ihn. Und wenn Sie ihn verlieren, dann verlieren Sie offenbar alles. Also das geht dann wirklich um alles. Aber eben, wenn es denn ihm um alles ginge, dann kann er ja nicht gleichzeitig sagen, die größte Priorität sei die Wiederherstellung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit. Da merken Sie, und die Leute haben Sie auch gemerkt, darum ist die Glaubwürdigkeit dieser Regierung im Keller, dass das eben nicht aufgeht. Wachsendes Unbehagen am Staat, an der Regierung in Deutschland, eine Umfrage des Allensbach-Instituts, nur noch 28%, immerhin nur noch 28% der Deutschen vertrauen dieser Koalitionsregierung. Immer mehr sind der Meinung, dass dieser Kanzler auf dem falschen Weg ist, dass diese ganze Koalition eine verunglückte Sache ist. Also die Umfragezahlen sind im Keller. Es gibt allerdings immer noch prominente Deutsche, die sagen, Friedrich Merz habe das Zeug zum großen Kanzler. Er sei noch keiner, aber er könne es noch werden. Zum Beispiel ein Unternehmer namens Herrenknecht, der in der Welt dahingehend zitiert wird. Das wollen wir unseren Zuschauern nicht vorenthalten, aber die statistisch aggregierte Mehrzahl der Deutschen gemäß Umfragen ist alles andere als glücklich mit dieser Regierung. Seien wir gespannt, bleiben wir hoffnungsfroh. Man muss es ja hoffen, auch im Sinne letztlich aller Wirtschaftspartner Deutschlands, dass es da gelingt, in welcher Konstellation auch immer, wieder nach vorne zu kommen. Aber eben dazu müsste man auch vielleicht einmal anfangen, über die Wirklichkeit zu reden und nicht über diese Fiktionen und ideologischen oder propagandistischen Verzerrungen der Wirklichkeit. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Ich fliege gleich zurück wieder in die Schweiz und melde mich dann künftig wieder aus meinem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde im Büro. Eine schöne Woche, einen schönen Start und nachträglich meine besten Wünsche. Ich hoffe, Sie hatten einen tollen dritten Advent.